fürchteten aber die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielt.
Euch nachdenken heute Morgen. Bevor wir das tun, möchte ich noch einmal auch beten. Und Herr Jesus Christus, öffne du uns dein Wort aus der Heiligen Schrift, dass es in unsere Herzen, in unsere Gedanken hineinfällt, dass es uns inspiriert, dass es uns füllt, dass es uns froh macht und dass es uns frei macht, dass es uns, wo nötig, korrigiert und es uns ausrichtet auf dich, unseren wunderbaren Herrn und König. Amen. Vom Aufstand zum Scheitern und vom Scheitern zum Jubeln. So habe ich diesen Psalm einfach mal überschrieben. Und ich möchte zu Beginn einmal diesen Psalm am Stück lesen. Ich werde nach der neuen Genfer Übersetzung lesen und danach wollen wir ihn dann so abschnittsweise miteinander betrachten. Psalm 2. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn, ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht, ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe, die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter, zerschlage ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt, lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden, dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Erweist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt, denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen.
Funktioniert noch nicht ganz. Ah, warte hier, so. Nee. Geht noch nicht weiter. Hier ist. Okay, jetzt hat's geklappt. Gut. Der erste Abschnitt, der Aufstand gegen Gott. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Das ist ein etwas außergewöhnlicher Beginn eines Psalmes, ja. Er beginnt nicht mit Lob Gottes, lobe den Herrn, meine Seele, wir haben das gesungen. Ist auch ein Psalm aus einem Psalm, ein wunderbares Lob. Aber dieser Psalm, der ist so aufrüttelnd. der beginnt mit einem Vorwurf. Ja? Warum nehmen sich Menschen, Völker, Machthaber Dinge vor, die zum Scheitern verurteilt sind? Weil es ist ein Aufstand gegen Gott. Es ist eine Rebellion gegen Gott. Und das kann nicht gut gehen. Das kann nichts Gutes bringen. Von wem ist dieser Psalm? Meistens bei den Psalmen steht ja drüber, wer den mal verfasst hat ursprünglich. Und ganz viele Psalmen sind von David, einige auch von anderen. Bei einigen Psalmen steht nichts drüber. Bei diesem Psalm hier steht auch nichts drüber. Der ist aber trotzdem von David, wie wir nachher gleich noch sehen werden, an einer anderen Bibelstelle. Und David hat diesen Psalm geschrieben in seiner Zeit, und das war eine Blütezeit des Volkes Israel. Unter dem König David war Israel praktisch zur Weltmacht geworden, zur führenden Weltmacht. Und das hielt auch noch an nach ihm, solange sein Sohn Salomo König war. Nur diese beiden, David und Salomo, in dieser Zeit war Israel wirklich, kann man sagen, eine Weltmacht und lebte voll unter dem Segen Gottes. Aber es war auch angefochten. Es war auch von den Nachbarvölkern immer wieder angegriffen. Wir wissen, wie viele Kriege David führen musste. Ständig war er herausgefordert, das Volk Israel, die Nation, das Land zu verteidigen. Aber immer wieder, wenn die anderen angegriffen haben, dann hat David den Sieg errungen. Gott hat das geschenkt. Und deswegen ist dieser Einfluss Israels in der ganzen Region hinein nach Asien und bis hinein nach Afrika, in dieser ganzen Region ist dieser Einfluss damals so groß geworden. Eine Weltmacht, Israel, das Volk Gottes und sein König David, von Gott eingesetzt und vom Volk bestätigt. Sein Vorgänger Saul war auch einmal von Gott gerufen, eingesetzt, aber Saul war nicht mit seinem Herzen wirklich bei Gott. Saul hatte immer wieder und je länger, je mehr selbst Gott Widerstand geleistet und Gott hat ihn verworfen und hat an seiner Stelle David eingesetzt. Und David war, so sagt es Gott selbst über David in seinem Wort, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war ein Mann, ein König, wie Gott ihn haben wollte. War David vollkommen? War David perfekt? War er sündlos? Bei weitem nicht. Und wir lesen von krassen, krassen Sünden. Aber er war ein Mann, der darüber tief erschüttert war und der bereute, wenn er etwas falsch machte, der sich ansprechen ließ auf Sünde und der bereit war, umzukehren, Gott um Vergebung zu bitten, umzukehren. Und deswegen war er ein gesegneter Mensch, ein gesegneter Mann, ein gesegneter König und das ganze Volk war gesegnet mit ihm. Gott hatte ihn eingesetzt als König. Er war Gottes Gesalbter. Und das war so die Praxis. Könige und auch Priester wurden eingesetzt damals in ihr Amt, in ihre Aufgabe, indem man heiliges Salböl auf ihrem Kopf ausgegossen hat. Das bedeutet, ein Gesalbter zu sein. Und Gesalbter, das ist nichts anderes als der Begriff Messias. Im Griechischen übersetzt Christus. Wir wissen, Jesus Christus. Christus heißt der Gesalbte, der von Gott Eingesetzte, der Gott Geweihte. Und das hatte schon seinen Beginn mit den Königen und Priestern im Alten Bund, im Volk Israel, im Volk Gottes. Sie waren eingesetzt, gesalbt von Gott. Und wenn der König Gott treu war, so wie David, und nachher auch Salomo, zumindest noch die allermeiste Zeit seines Lebens und seiner Amtsführung, wenn der König Gott treu war, dann hatte er Gottes Macht auf seiner Seite, allen Anfeindungen zum Trotz. Und das gefiel nicht allen heidnischen Völkern, einzelnen schon. Wie gesagt, nach David war sein Sohn Salomo König und auch das war eine Blütezeit, eines enormen Einflusses des Volkes Israel in der gesamten Region auf all die Völker, Nachbarvölker und darüber hinaus. Und da lesen wir zum Beispiel von einer Königin, die kam aus Saba, das ist das heutige Land Jemen, im Süden der arabischen Halbinsel. Und sie kam, weil sie gehört hatte von der Weisheit, die Gott dem Salomo gegeben hatte, und sie kam und sie interviewte Salomo und sie war überwältigt von dieser Weisheit. Und sie wurde gesegnet, weil sie das annahm, weil sie sah, Gott hat den Salomo so gesegnet und das ganze Volk mit. Und sie nahm das an und saugte das auf und trug diese Weisheit wieder hinein in ihr Volk und war gesegnet. Aber viele, viele und die meisten immer wieder waren im Aufstand gegen Israel und gegen den wahren Gott. Und das ging dann nicht gut aus. Aber wenn sich Menschen gegen Gottes Volk und damit Gott selbst gestellt hatten und Völker und Nationen, ja, dann hatten sie ein Problem mit Gott. Und das ist heutzutage nicht anders. Und Gott hat das Volk Israel wieder eingesetzt in seinem Land. 1948.
Jawohl.
Dieses Jahr hat Israel seine 75-Jahr-Feier gehabt. Nach der neuen Staatsgründung 1948, nachdem Israel fast 1900 Jahre zerstreut war in alle Welt und kein eigenes Land mehr gehabt hatte. Aber Gott hat es geschenkt, dass diese Nation wieder in ihrem Land entstehen konnte und das Land aufbauen konnte. Und Gott segnet dieses Volk Israel, obwohl auch bis jetzt nur ein kleiner Teil des Volkes Israel Jesus als den Messias, den von Gott gesalbten und eingesetzten Retter und König erkannt hat. Und trotzdem segnet er Israel. Er hat etwas vor und er handelt. Ich möchte einmal ein paar wenige Gedanken uns mitteilen, wie Gott in Israel wirkt, wie Gott da Segen schenkt. In Jesaja Kapitel 37, Vers 31 heißt es, Jakobs Nachkommen werden wieder in ihrem Land Wurzeln schlagen. Israel wird grünen und blühen und mit seinen Früchten die ganze Erde bedecken. Eine alte Verheißung, die Gott durch den Propheten Jesaja einmal gab, für eine ferne Zeit. Jetzt leben wir in dieser Zeit und Israel erlebt genau das und die Welt erlebt genau das. Noch 1867 hat der Schriftsteller Mark Twain das Land Israel einmal bereist und Folgendes darüber geschrieben. Israel ist ein trostloses Land, dessen Boden dem Unkraut überlassen ist. Wir haben auf der ganzen Strecke nie einen Menschen gesehen. Es gab keinen Baum oder Strauch. Und heute? Wie sieht das Land Israel heute aus? Israel ist wieder fruchtbar geworden und liefert Zitrusfrüchte, Obst, Gemüse, Baumwolle, Erdnüsse und Blumen in alle Welt. Die Verheißung, Gott hat sie erfüllt, ja? Israel wird mit seinen Früchten die ganze Erde bedecken. Ein relativ kleines Land, relativ dicht besiedelt. Die brauchen sehr, sehr viel für sich selbst, was sie anbauen. Aber Gott schenkt mehr Fruchtbarkeit in Israel, Früchte, als sie selber brauchen und sie können noch exportieren. In viele, viele andere Länder. Wie interessant, ja. In ganz Israel wurden über 260 Millionen Bäume gepflanzt. Jedes Jahr kommen rund 3 Millionen Bäume hinzu. In vielen Ländern der Welt wachsen die Wüsten. In Israel nicht. In Israel hat man die Wüstenbildung nicht nur gestoppt, man hat von der Wüste nutzbares Land zurückgewonnen. Aus der Wüste fruchtbares Land gemacht. Klimaforscher aus aller Welt pilgern nach Israel, um mögliche Lösungen für den Klimawandel zu studieren und zu diskutieren, wie man dem begegnet und wie man trotzdem fruchtbare Landwirtschaft betreibt. Israel hat mit hochleistungsfähigen Entsalzungsanlagen Meerwasser trinkbar gemacht und deckt damit über 80% des Eigenbedarfs und liefert Trinkwasser nach Jordanien und nach Gaza. Von Gaza, von den Bewohnern in Gaza, beziehungsweise von den Herrschern, von der Hamas, die dort herrscht, wird Israel immer wieder so angegriffen. Aber sie liefern das Trinkwasser, sonst würden die Menschen in Gaza verdursten. Mit der Tröpfchenbewässerung entwickelte Israel bereits 1950 eine intelligente Mikrobewässerung für die Landwirtschaft. Die Technik ist heute weltweit im Einsatz, auch bei uns in Deutschland. Sie spart Wasser, verhindert Land- und Mineralabbau und erhöht den Ernteertrag. Und noch etwas Herausragendes im Blick auf Israel. Nirgendwo auf der Welt gibt eine Kuh mehr Milch als in Israel. Durchschnittlich 13 Tonnen pro Jahr. In Deutschland liegt der Durchschnitt bei 8 Tonnen. Internationale Landwirtschaftsdelegationen versuchen seit Jahren, das Geheimnis des Milchsegens in Israel zu ergründen. Bis jetzt vergeblich. Aber das steht in der Bibel. 2. Mose 33, Vers 3, wo Gott Mose und den Nachkommen Moses, dem Volk Israel, die Verheißung gibt: Ich will dich bringen in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Das ist das Geheimnis, das offene Geheimnis dieses Milchsegens. Nur einfach so ein paar Dinge, um uns bewusst zu machen: Das ist so ein faszinierendes Land, mit dem Gott nicht nur Geschichte schreibt, sondern Zeichen setzt und sich offenbart. Trotzdem müssen auch Juden sich bekehren zu Jesus Christus, um ewiges Leben zu empfangen. Das sehen wir sehr deutlich im ganzen Neuen Testament. Aber Gott setzt mit diesem Volk Zeichen. Und es gilt heute genau wie damals: Wer sich feindselig gegen Israel, gegen die Juden stellt, der bekommt es mit dem lebendigen Gott zu tun. Und seit der Staatsgründung 1948 hat es einige Angriffsversuche gegeben auf Israel von den Nachbarländern. Sie sind alle gescheitert, weil Gott einfach zu Israel steht und ein Zeichen setzt. Und damit ein Zeichen setzt, dass man Gott selbst mit Ehrfurcht begegnen soll. Der Aufstand gegen Gott, der kann nur ins Scheitern führen. Warum geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit. Die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie, und lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Als David diesen Psalm dichtete, war er dieser König, und sein Volk, das Volk Israel, die von anderen angegriffen wurden, aber es ging nicht, sie scheiterten die Pläne. Aber dieser Psalm hat auch eine ganz gewaltige prophetische Dimension. Hier geht es um Jesus Christus. Hier geht es um Jesus Christus. Es geht darum, dass Jesus der von Gott eingesetzte Nachkomme Davids ist, der Messias-König, der Sohn Gottes, der Erlöser, der Retter der Welt, der Herrscher, der Sohn Gottes, Gott selbst, der in Gestalt seines Sohnes kam und herrscht und wiederkommen wird, ja, er von Gott eingesetzt. Und an ihm, ja, scheiden sich die Geister, ob man ihn annimmt oder ob man ihn ablehnt. In der Apostelgeschichte im Kapitel 4 finden wir ein sehr interessantes Gebet. Petrus und Johannes hatten Jesus verkündet. Sie waren verhaftet worden, sie waren eingeschüchtert worden. Hört auf, Jesus zu verkündigen. Und dann waren sie freigelassen worden, sie kamen zurück zur Gemeinde, sie berichteten und dann betet die Gemeinde. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, ab Vers 24, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Und du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte: Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Sie zitieren direkt Psalm 2 und sagen: Von David ist das. Der Heilige Geist hatte David inspiriert. Und dann weiter noch hier aus diesem Gebet. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Interessant. Sie haben das ganz genau erkannt, was Psalm 2 prophetisch sagt. Dieser von Gott angekündigte, gesalbte König, ein Nachkomme Davids, das ist jetzt Jesus. Das ist jetzt Jesus. Aber alle Welt, und dafür stehen symbolisch Herodes als Verantwortlicher der Juden und Pontius Pilatus als Verantwortlicher der Heiden, alle Welt hat sich gegen Jesus gestellt, das Volk der Juden und alle Heiden. Und es musste so sein, weil er für alle Welt gestorben ist, weil er die Sünden aller Menschen auf sich nahm. Auch ich habe Jesus mitgekreuzigt. Auch du hast Jesus mitgekreuzigt. Mit unseren Sünden haben wir ihn mitgekreuzigt, weil es war nötig, dass er für deine, für meine, für unsere Sünden starb. Und er hat das getan aus Liebe und Hingabe, um uns zu retten, Menschen aus Juden und allen anderen Völkern zu retten. Wie wunderbar. So hat die Gemeinde Jesu erkannt damals, ja, das war prophetisch, Psalm 2, das, was der Heilige Geist David da geoffenbart hat. Und es betrifft Jesus und es betrifft den Widerstand gegen Jesus. Das ist einfach, das steckt in den Menschen, diese Auflehnung gegen Gott, diese Auflehnung gegen diese angebliche Bevormundung Gottes. Man hält es für möglich, von Gott unabhängig zu sein. Und das ist diese alte, alte Lüge, die so lange existiert, seit es Menschen gibt und die der Teufel uns einflüstert. Du kannst selber dein eigener Herr sein. Du musst nicht hören auf das, was Gott gesagt hat. Sollte Gott wirklich gesagt haben, wie die Dinge sind? Sollte Gott wirklich gesagt haben, was richtig und falsch und gut und böse ist? Du kannst das selber entscheiden. Du bist dein eigener Herr. Steh auf. Aufstand gegen Gott. Es funktioniert nicht, weil dieser Aufstand ins Scheitern führt. Können wir die nächste Folie nehmen? Jawohl. Verse 4 bis 6. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn. Ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken und er spricht: Ich selbst habe meinen König eingesetzt hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Der Aufstand vor Gott, der führt ins Scheitern vor Gott. Und so wie das hier so dieser Psalm schildert, das ist interessant, ja, der im Himmel thront, das ist Gott, er lacht und spottet, so heißt es hier, und dann ist er zornig. Also im Grunde genommen, Gott reagiert zuerst amüsiert über diesen Versuch des Menschen, selber Gott zu sein, selber Gott spielen zu wollen, sein eigener Herr sein zu wollen, das ist aus Gottes Sicht einfach nur lächerlich. Weil das ist völlig, völlig zum Scheitern verurteilt. Das kann nicht gut gehen. Und es ist so gut und heilsam, wenn man als Mensch das begreift und hier mit Gott übereinstimmt, mit Gottes Einschätzung der Lage und sieht, ja, es ist so völlig absurd, wenn ich selber versuche, mein eigener Gott zu sein, wenn ich selber versuche, meine Maßstäbe zu definieren, was richtig und falsch ist. Ich kann ja nur scheitern. Und stellt euch vor, jeder Mensch bastelt sich seinen eigenen Maßstab, wie wir alle aneinander geraten und zusammenrasseln, weil jeder definiert dann Gut und Böse anders. Dann gibt es nichts mehr, was uns eint, keine gemeinsamen Werte mehr, wenn dann jeder Mensch macht, was er will. Das führt ja dann zum Chaos, zum heillosen Durcheinander unter uns Menschen, zur Anarchie und all dem, ja. Das sehen wir ja. Da kann man nur scheitern. Die Auflehnung gegen Gott ist so sinnlos. Trotzdem versucht es der Mensch. Gottes Zorn ist berechtigt. Er spricht: Ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Prophetisch, auf Jesus bezogen. Damals, als David es schrieb, wörtlich, David war der von Gott eingesetzte König, den das Volk der Juden und die Nachbarvölker respektieren sollten und dann konnten sie auch mit Gottes Segen leben. Aber prophetisch, das ist Jesus, der eingesetzt ist, ja. Es ist der Herr Jesus, der auf dem Berg Zion, bildlich gesprochen, dort in Jerusalem auf dem Hügel Golgatha, gestorben ist, für uns mit unseren Sünden beladen, und der auferstanden ist, und der zurückgekehrt ist in die Herrlichkeit des Vaters, und der sitzt an der rechten Seite Gottes auf dem himmlischen Thron, und er herrscht, der Vater hat ihm alles übertragen, er herrscht im Himmel und auf Erden, er ist König über die ganze Welt, über das ganze Universum. Im Hebräerbrief, da lesen wir ergreifende Verse, Hebräerbrief Kapitel 12, die Verse 22 bis 24. Und es sind Verse an uns, an die Gemeinde Jesu, die an Jesus glauben. Ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbaren großen Schar von Engeln gekommen und zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor dem sich alle verantworten müssen, und zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei Gott ist. Und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus. Und ihr seid mit seinem Blut besprengt worden. Wunderbar. Also da gehören wir hin als Menschen, die an Jesus glauben. Das ist mehr als unser Gottesdienst hier heute Morgen. Dieser Gottesdienst hier, unser heute Morgen versammelt sein mit Jesus in seinem Namen, er in unserer Mitte, das ist ein zugleich versammelt sein mit der ganzen himmlischen Welt, die Gott ehrt, die Jesus ehrt, mit den Engeln, mit den Menschen, die an Jesus glaubten und die schon heimgegangen sind, die schon beim Herrn sind. Das ist eine gewaltige, riesige Schar. Wir sind ein Teil davon, alle, die schon Jesus Christus gehören. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht herrlich? Wie schön. Er, Gott selbst, hat Jesus, den König, eingesetzt auf dem heiligen Berg. Und von da aus ging das Heil aus in alle Welt und geht aus von Jesus in alle Welt, in jedes Herz, das sich Jesus öffnet und ihn als Herrn und Retter wirklich aufnimmt und dann bei ihm bleibt und ihn nicht mehr verlässt, sondern bei ihm bleibt, mit ihm bleibt, in ihm bleibt, fest verwurzelt in Jesus. Halleluja. Und dann die nächste Folie, bitte. Weil Jesus Christus herrscht als König. Und jetzt in diesen Versen 7 bis 9, hier spricht der König selbst. Und es sind auch wieder prophetische Worte. Jesus Christus spricht. David sprach damals mit Recht diese Worte. Und Jesus Christus spricht heute mit Recht diese Worte. Dann spricht der König: Ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter. Zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Gott, der Vater, hat über Jesus den Sohn gesagt: Ja, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Wir lesen davon im Lukasevangelium im Kapitel 1, Verse, die wir manchmal in der Weihnachtszeit bedenken, aber ich lese uns das einmal aus Lukas Kapitel 1, die Verse 28 bis 35. Da kommt der Engel Gabriel zu Maria, der Verlobten Josefs, und sagt: Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, zu Maria, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel, ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Das, was Gott prophetisch in diesem Psalm 2 durch David 1000 Jahre vorher angekündigt hatte, das hat er dann genauso erfüllt. Und durch das Wirken, das unmittelbare und übernatürliche, wunderbare, göttliche Wirken durch seinen Geist ist Maria schwanger geworden. Und Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist Gottes Sohn. Er ist der von Gott eingesetzte König über das Volk Israel und über die ganze Welt. In Apostelgeschichte 13, da lesen wir ab Vers 32, wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und ein weiterer Prophet, der hingewiesen hatte auf Jesus schon im Alten Bund, im Alten Testament, ist der Prophet Daniel. Da lesen wir im Kapitel 7, Vers 14 über diesen zukünftigen Messias, König, von Gott eingesetzten Retter und Herrscher. Da heißt es, und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Deswegen, er ist nicht nur der König Israels, er ist der König über die ganze Welt, er ist der König über alle Völker, schon damals zur Zeit Daniels angekündigt. Und natürlich, das liegt doch auf der Hand. Also wer sich Jesus widersetzt, der stellt sich gegen Gott. Jesus, der mit Fug und Recht gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Jesus Christus herrscht als König. Es gibt ein altes Lied und ich möchte ein wenig daraus vorlesen einmal, ein altes Lied, das das so wunderbar beschreibt. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Nur in ihm, o Wundergaben, können wir Erlösung haben, die Erlösung durch sein Blut. Hört es, das Leben ist erschienen, ein ewiges Versöhnen, versöhnt werden, kommt in Jesus uns zugut. Jesus Christus ist der eine, der gegründet die Gemeinde, die ihn ehrt als teures Haupt. Er hat sie mit Blut erkauft, mit dem Geiste sie getauft und sie lebt, weil sie glaubt. Ich auch auf der tiefsten Stufe will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch ein Wanderer bin, auf dem Weg. Jesus Christus herrscht als König, alles sei ihm untertänig. Ehret, liebet, lobet ihn. Und das führt noch zu meinem letzten Gedanken. Die letzte Folie bitte. Der Ehrfürchtige ist der Glückliche. Ja? Vom Aufstand zum Scheitern zum Jubeln. Wenn ein Mensch das durchlaufen hat, dass er gemerkt hat und erkannt hat, ohne Gott kann ich nur scheitern. Ich bin jetzt schon verloren in den Herausforderungen des täglichen Lebens. Ich bin ewig verloren ohne Gott in der Finsternis. Ohne Gott, ich bin gescheitert, aber ich stehe auf, ich gewinne Ehrfurcht, ich fange an zu glauben, ich fange an, Jesus zu vertrauen, ich erkenne ihn und dann regt sich Liebe zu ihm. Es beginnt immer mit Ehrfurcht. Furcht Gottes steht am Anfang. Und dann kommt Hingabe an ihn, Vertrauen und dann kommt Liebe und dann ist uns Gott so, so nah und wir spüren seinen väterlichen Umgang mit uns, wie gut er ist, wie liebevoll, wie gütig. Manchmal auch streng, weil er uns zu etwas Gutem hin erzieht und bewegt. Da gehört dann immer auch ein bisschen Strenge dazu. Das wissen alle, die schon mal Kinder erzogen haben oder dabei sind, Kinder zu erziehen. Aber der Ehrfürchtige ist der Glückliche. Und das ist der Schluss dieses Psalms, die Verse 10 bis 12. Nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht. Zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Erweist Ehre seinem Sohn. Wörtlich steht da im Grundtext, küsst den Sohn. Hast du Jesus schon mal einen Kuss gegeben? Also im Geiste dürfen wir das tun, ja? Das drückt ja aus, wie nah, wie intim, wie vertrauensvoll unsere Beziehung zum König der Welt sein darf und sein kann. Und wie wir ihn dadurch ehren, ja? Erweist Ehre seinem Sohn, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt, denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Menschen, die nicht umkehren, ihr Leben nicht dem Herrn Jesus Christus übergeben, sie sind und bleiben in Ewigkeit Verlorene unter Gottes Gericht. Aber Jesus hat uns erlöst, alle, die an ihn glauben und noch zum Glauben kommen werden. Er trug das Gericht, damit wir nicht mehr gerichtet werden. Das ist Befreiung, Versöhnung mit Gott, das ist erlöst sein durch den König selbst, den Messias, der sich hingegeben hat und der herrscht. Und der voller Freude alle, die ihm vertrauen, seinem himmlischen Vater präsentiert. Schau, lieber Vater, das sind meine Leute. Die haben es erkannt, die haben mich angenommen. Sie gehören mir und sie gehören dir, Vater. Sie gehören zu uns. Und so gehören wir in das Vaterhaus als Gottes Familie und untereinander Brüder und Schwestern. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. So endet dieser Psalm. Und so kommen wir tatsächlich vom Aufstand zum Scheitern, vom Scheitern zum Jubel. Der Ehrfürchtige ist der Glückliche. Wir spüren es. Wenn wir diese angemessene Ehrfurcht vor Gott haben, dann zündet in uns die Liebe Gottes. Und unsere Beziehung zu Gott ist dann nicht irgendwie von Angst geprägt, von einer gesunden Ehrfurcht, aber nicht von Angst. Und von herzlicher Liebe, von herzlicher Liebe. Ganz, ganz oft finden wir in der Bibel diesen Zusammenhang. Menschen erschrecken in der Gegenwart Gottes. Sie fürchten Gott. Und wo das der Fall ist, wo Gott in einem Menschen sieht, dieser Mensch fürchtet mich, kommt sofort der göttliche Zuspruch: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Halleluja. So gehören wir zu Jesus, wenn wir an ihn glauben. Amen. Und Herr Jesus, ja, wir beten dich an. Du bist der König auf dem himmlischen Thron. Du bist der König über diese ganze Welt. Du bist der König über uns, über jeden, der dir schon gehört und vertraut. Wie wunderbar. Deine königliche Herrschaft, deine Macht, deine Treue, deine Kraft, deine Erlösung, deine Gnade, deine Vergebung, dein Wirken auch in unserem Leben. Herr Jesus, wir loben dich und preisen dich. Du bist unser König. Halleluja. Amen. Amen.